Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
Hallo Christian.
Hallo.
Donald Trump, immer noch, immer wieder und diese Anhörung im entsprechenden Ausschuss zum Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sind zu einem Ende gekommen. Was ist bei rumgekommen? Wer hat da letztendlich alles gesprochen und wie geht's weiter?
Also es war diese Woche so, dass mehrere Zeugen öffentlich gesprochen haben, die zum Großteil eben schon hinter verschlossenen Türen geredet haben. Das heißt also, das, was diese Woche passiert ist, ist sehr stark für die Kameras gewesen. Und tatsächlich haben die Leute, die dort vorgeladen worden sind, dann auch geliefert aus Sicht der Demokraten und ihre Vorwürfe nochmal bestätigt, sehr präzise auch bestätigt, sodass den Demokraten gar nicht mehr viel Argumentationsmöglichkeiten bleibt. Die haben halt angegriffen, nicht die Substanz dessen, was sie gesagt haben. Es gibt auch keine Gegenzeugen, die das abgestritten haben, was Donald Trump gemacht haben soll, und sondern eben einfach die Art und Weise der vorgeladenen Zeugen kritisiert. Der allerwichtigste davon heißt Gordon Sondland. Und Sondland ist der US-Botschafter bei der Europäischen Union, also so eine Art Sonderbotschafter in dem Sinn, dass er nicht für ein einzelnes Land zuständig ist, sondern für die EU. Und diesen Posten hat er bekommen, weil er im Wahlkampf $1 Million an Donald Trump gespendet hat, was auch erstmal klingt wie Backschisch, aber in den USA gar nicht so ungewöhnlich ist. Und Sondland hat eben bestätigt, dass er sich eben doch erinnern kann, dass von Donald Trump die Ansage ausging, nur dann Hilfsgelder an die Ukraine zu zahlen, wenn deren Regierung öffentlich erklärt, dass gegen Joe Biden und dessen Sohn Hunter ermittelt würde wegen angeblicher Korruptionsvorwürfe, die aber sich längst auch schon als Verschwörungstheorie herausgestellt haben. So, was bleibt jetzt aber von dieser Woche? Andere Zeugen haben letztlich auch Sondlands Version bestätigt. Es bleibt halt nochmal dieses Gefühl, dass Amtsenthebung kein streng juristischer Prozess ist, sondern es geht einfach darum, wie die Abgeordneten im Repräsentantenhaus und dann später im Senat sich entscheiden. Und die werden sich nur umentscheiden und für eine Amtsenthebung von Trump stimmen, wenn sie den Eindruck haben, dass ihre Wählerinnen und Wähler ihre Meinung auch geändert haben. Und so sieht es im Moment eben nicht so aus. Aber das ist es, worum es jetzt die nächsten Tage und Wochen gehen wird. Einfach die Frage, kippt im breiten Volk die Stimmung gegen Donald Trump?
Gibt es denn wenigstens in einem kleinen, wenn schon nicht breiten, aber in einem kleinen Teil der Bevölkerung, dass man endlich mal so das Gefühl bekommt, ganz so doll ist das vielleicht nicht mit diesem Donald?
Ja, also es gibt eine kleine Mehrheit für Impeachment, also zumindest für die Ermittlungen, nicht unbedingt für die Amtsenthebung. Man muss natürlich auch immer sagen, wir sind in Deutschland mit dem Blick auch immer etwas entsetzt, wenn wir auf die USA blicken und denken, warum wenden sich da immer noch 40% nicht von Donald Trump ab? Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Republikanische Partei oder beide Parteien genau genommen so eine starke Basis haben, die einfach nie irgendwas anderes wählen würde, egal was passiert. Und der politische Prozess hier sich ganz stark um die 10% in der Mitte sich dreht. Das heißt also, es ist gar nicht so wichtig, was mit der Parteibasis passiert, sondern ob es eben ein paar Leute in der Mitte gibt, die sich umentscheiden. Und da hat man zum Beispiel ja bei den Zwischenwahlen 2018 oder auch jetzt bei einigen so Neubesetzungswahlen 2019, in dem es um so eine kleinere Anzahl von Posten ging, weil da jemand aus dem Amt ausgeschieden ist, gesehen, es gibt zum Beispiel in Vorstädten schon eine Bewegung weg von den Republikanern. Das heißt also, es könnte schon sein, dass es da eben diese wenigen kritischen Prozent gibt, die sich eben doch von ihm abwenden.
Anders als die Demokraten bin ich mir beim Thema Amtsenthebungsverfahren einer Sache ganz sicher. Wir werden bestimmt wieder drüber sprechen.
Hoffentlich.
Sprechen wir über was anderes, vielleicht Positiveres, wir wissen es nicht. Heimkehrende Flüchtlinge, rund 15.000 von diesen Flüchtlingen haben das von Deutschland angebotene Geld namens Starthilfe Plus angenommen und sind zurückgekehrt damit. Ist das eine gute Sache?
Das hat man jetzt versucht, zum ersten Mal in einer Umfrage rauszufinden. Und ungefähr 1300 Menschen von diesen 15.000 haben geantwortet. Insgesamt hat die Regierung dann kommuniziert, dass es positiv ankäme, das Programm, weil 70% der Befragten gesagt haben, dass ihre neue Situation am Rückkehrort neutral oder positiv sei. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ist das Bild natürlich differenzierter. In Armenien, Aserbaidschan und im Irak waren die Leute grundsätzlich zufrieden damit, ihre Entscheidung wieder zurückgegangen zu sein. Im Afghanistan und im Libanon, also da, wo die politische Situation im Moment auch etwas wackeliger ist, waren sie unzufriedener. Und was vielleicht auch noch auffiel, was etwas erschreckend ist, ist, dass nur 39% der Befragten gesagt haben, dass sie wieder eine neue Arbeit gefunden haben. Und insgesamt bleibt natürlich weiter die Frage, die es auch schon gab, als dieses Programm angestoßen wurde, nämlich ob das nicht ein bisschen zynisch ist, dass Deutschland da einfach Geld verspricht. Es ist so nicht wahnsinnig viel, also es wird dann in zwei Raten ausgezahlt. Der individuelle Betrag liegt laut Bayerischem Rundfunk, der hatte die Zahlen, bei bis zu 1200 Euro. Also das ist jetzt auch nichts, dass also die da zurückkehren können und sich ein Haus kaufen können. Aber nichtsdestotrotz war es ja damals eben auch die Debatte, dass dann irgendwo Plakate hingen und gesagt wurde, ja, dein Heimatland braucht dich, geh doch wieder zurück. Und da kann man natürlich weiter die Frage stellen, wenn du sagst, ist es eine gute Sache, ob das überhaupt von der Tonalität her angemessen ist.
Mich hat diese Woche ein bisschen erschreckt die Nachricht, dass wir Deutschen mehr Verpackungsmüll produzieren als jemals zuvor. Wir haben bei Detektor FM am Montag schon drüber gesprochen. Trotz Fridays for Future und aller Aufmerksamkeit auf das Thema haben wir offenbar eine erschreckend hohe Gesamtmenge von Verpackungsmüll pro Mensch.
Richtig. Und jetzt muss man ein bisschen sagen, bei dieser Statistik, da ist natürlich der komplette Verpackungsmüll drin. Also das ist jetzt nicht quasi nur Plastik und Kunststoff, aber Kunststoff ist natürlich auch ein Teil davon. Und bei diesem Verpackungsmüll ist auch der gesamte industrielle Verpackungsmüll mit drin. Das heißt also zum Beispiel, da sind auch große Anteile drin, die wiederverwendet werden. Zum Beispiel bei Papier und Karton liegt die Recyclingquote bei 88% fast, bei Glas bei 84%. Also da sind auch Zahlen drin, die zumindest im internationalen Vergleich auch ganz gut Deutschland dastehen lassen. Aber du hast natürlich recht, unter dem Strich ist einfach das Problem weiter, dass wir mehr und mehr Verpackungsmüll verursachen. Und zwar immer mehr Online-Shopping, immer kleinere Portionen, immer mehr Essen und Trinken zum Mitnehmen. Und wer sich diese Gründe anschaut, findet natürlich auch gleich Wege, wie man möglicherweise diese Mengen etwas sinken könnte.
Der Verpackungsmüll der Deutschen war nur ein Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat. Außerdem ging es um das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump und die Starthilfe Plus und ihren Nutzen für heimkehrende Flüchtlinge. Alles das Themen, über die ich im Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen habe. Und ich sage wie immer vielen herzlichen Dank, Christian.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.